Gregor Eichele, einen schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Ja, Herr Eichele, jetzt scheinen wir also mehrere innere Uhren zu haben. Können Sie uns mal erklären, wie die alle funktionieren?
Das Uhrwerk bei diesen diversen inneren Uhren ist das gleiche, aber die Gene, die von dieser Uhr kontrolliert werden, sind jeweils sehr unterschiedlich je nach Organ. Es macht natürlich Sinn, die Gene, die wir brauchen in der Leber, im Gehirn, in der Niere, sind ja grundsätzlich andere, weil das andere Organe sind.
Das heißt, jedes Organ, was ich in mir habe, hat eine eigene Uhr. Die Leber hat eine andere als das Herz.
Richtig, das Uhrwerk ist das gleiche, aber das, was gesteuert wird von diesem Uhrwerk, ist extrem unterschiedlich.
Das heißt jetzt also, wenn wir mal in einer anderen Zeitzone sind oder von mir aus auch Schichtarbeit machen, Beispiel Radiomoderator, der eine Morningshow hat oder so, dann passt sich diese eine innere Uhr oder die vielen inneren Uhren nicht schnell genug an, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also im Gleichgewicht, in einem normalen Tag-Nacht-Rhythmus sind diese Uhren hochsynchronisiert miteinander. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Reise Ost-West oder Schichtarbeit macht, ist das Licht, das ist ein ganz wichtiger, wir nennen das Zeitgeber der Uhr, ist natürlich anders. Und das führt zu einer Desynchronisation. Die Uhren sind nicht mehr in Gleichtakt und im Falle von Jetlag zum Beispiel, wo man 6-7 Zeitzonen überspringt, würde es ungefähr eine Woche dauern, bis diese verschiedenen Uhren wieder im gleichen Takt sind. Und was wir jetzt eben gefunden haben, ist, dass die verschiedenen Organe, ihre Uhren in diesen Organen eben unterschiedlich schnell sich umstellen, also der neuen Zeitzone anpassen. Gewisse Uhren im Gehirn passen sich relativ schnell an, innerhalb von 2-3 Tagen. Auch die Nebennierenuhr geht relativ schnell, während andere Uhren wie im Pankreas, ein wichtiges Organ zum Metabolismus, geht es relativ lang. Das ist das Erste, also die Anpassungsgeschwindigkeit der verschiedenen Inneruhren ist nicht die gleiche. Und die zweite Sache ist, dieses Uhrenwerk ist ein genetischer Mechanismus, wo Proteine und Gene miteinander sich gegenseitig regulieren. Es sind ungefähr 10 Gene. Und wenn man jetzt, das haben wir in dieser Arbeit getan, die Anpassungsgeschwindigkeit der 10 Gene vergleicht, dann sind die eben auch wieder je nach Organ in der Reihenfolge der Anpassung unterschiedlich im Falle von Jetlag. So hat man also eine doppelte Konfusion, eine genetische, wenn Sie so wollen, Konfusion und eine Organkonfusion. Und das ist eben dann die Ursache des Unbehagens und der Schwierigkeiten, die man erfährt, wenn man Jetlag hat.
Jetzt haben Sie auch herausgefunden, Sie haben es auch schon angesprochen, dass die Nebenniere eine ganz besondere Rolle spielt, denn die kontrolliert so ein bisschen auch ja, die innere Uhr. Was haben Sie denn da genau herausgefunden? Warum ist denn die Nebenniere so wahnsinnig wichtig? Ich hätte jetzt gedacht Gehirn, Herz oder so.
Ja, also wir wussten von eigenen Arbeiten, wie auch Arbeiten aus Japan, die vor vielleicht 4-5 Jahren publiziert wurde, dass gleich wie im Gehirn, suprachiasmatischen Nukleus, in der Nebenniere Licht auch sehr direkt die Uhr beeinflussen kann. Also diese beiden Organe, der suprachiasmatische Nukleus im Gehirn und die Nebenniere, die sind direkt von Licht beeinflussbar. Und das hebt sie gegenüber allen anderen inneren Uhren hervor. Und jetzt haben wir also festgestellt, dass wenn man die Nebennierenuhr entfernt, das machen wir genetisch, dann haben wir festgestellt, dass die Anpassung auf Jetlag beschleunigt wird. Also in normalen Tag-Nacht-Rhythmus, wie wir jetzt sind, wollen wir natürlich es so haben, dass dieser Rhythmus stabil bleibt. Also wenn wir zum Beispiel in einen dunklen Raum gehen, ins Kino oder so, wollen wir nicht, dass sich diese Uhr verstellt. Und auch wenn man einen Lichtpuls hat, sagen wir, wenn man nachts aufsteht und 15 Minuten Licht hat, wollen wir auch nicht, dass sich die Uhr verstellt. Und die Nebennierenuhr hat ja die Aufgabe, diese Stabilität zu garantieren. Das ist natürlich ein großer Nachteil im Fall von Jetlag. Eigentlich möchte man ja da relativ schnell umstellen. Und jetzt, wenn man die Nebennierenuhr entfernt, beobachtet man eben, dass man sich schneller an Jetlag anpasst.
Verrückt. Wie haben Sie das denn rausgefunden, dass die Nebenniere da so eine entscheidende Rolle spielt?
Das erste ist eben aus der bereits publizierten Literatur. Das zweite ist das Experiment, das wir für diese Publikation gemacht haben. Wir haben in normalen Mäusen die Nebenniere entfernt und eine Nebenniere von einer Mausmutante genommen, wo alle Uhren ausgeschaltet sind, implantiert, haben die Nebenniere einwachsen lassen für ein paar Wochen. Dann haben wir eben eine Maus, die alle Organe haben, normale Uhr, außer in der Nebenniere, wo die Uhr dann fehlt. Und diese Mäuse haben wir dann eben in einer Versuchsanordnung. Und dort haben wir dann eben festgestellt, dass diese Mäuse sehr viel schneller den Jetlag überwinden.
Das heißt, Sie haben sie nicht erst ins Flugzeug gesetzt?
Was wir natürlich einfacherweise machen, wir haben zwei Räume, wo wir 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht haben, Licht, Dunkel. Und das im einen Raum beginnt das Licht 6 Uhr früh und im anderen Raum um 12 Uhr. Und dann bringen wir einfach die Mäuse vom einen in den anderen Raum. Das ist ja wie ein 6 Stunden Zeitunterschied.
Und günstiger als Flugtickets?
Etwas günstiger, ja, würde ich schon denken.
Wo sehen Sie denn die Anwendung Ihrer Ergebnisse jetzt in der Praxis für den Menschen?
Gut, das ist jetzt spekulativ. Man kann ja nicht unbedingt von Mäusen auf Menschen schließen. Obwohl, ich muss dazu fügen, dass die Mechanismen der zirkadianen Uhr evolutionär von der Fliege bis zum Menschen hochkonserviert ist. Also die Prinzipien sind die gleichen. Wir können ja nicht bei Menschen die Nebenniere transplantieren oder so. Aber was wir eben tun können, ist, wir können ein wichtiges Hormon der Nebenniere, nämlich das Cortisol, das können wir beeinflussen. Wir haben eine Substanz, die zugelassen ist zur Behandlung, die heißt Methyrapon und die haben wir unseren Mäusen gegeben. Und dann haben wir sehen können, ähnlich wie bei den Mäusen, in denen die Nebennierenuhr fehlt, dass eben diese Tiere, die behandelt wurden, schneller auf Jetlag sich angepasst haben.
Das heißt, es ist schon theoretisch möglich, dass irgendwann in ferner Zukunft durch Zugabe von Hormonen der Mensch etwas Jetlag-unabhängiger werden kann.
Richtig, also was wir tun würden, wäre eben die Spitze des Cortisols verschieben. Also eine Phasenverschiebung, ohne die Konzentration zu ändern, aber den Peak der Konzentration je nach Richtung, entweder nach vorne oder nach hinten verschieben. Und ich denke, das ist im Prinzip eine machbare Sache. Planen erste klinische Versuche. Wiederum, wir würden jetzt nicht Leute von hier nach USA senden, sondern es gibt diese Schlaflaboratorien, wo man dann unter kontrollierten Bedingungen, zum Beispiel nach Verabreichung der Substanz, dann schauen kann, erstens, ob effektiv dann, wie vorausgesagt von den Mäusen, diese Maximalkonzentration vom Cortisol sich verändert in gewünschter Richtung. Und natürlich auch wahnsinnig wichtig, ob es irgendwelche Nebenwirkungen hat. Und das Dritte, ob effektiv dann eine Anpassung an ein Jetlag im Schlaflabor eben beschleunigt wird.
Jetzt ist es ja so, dass der Jetlag oder auch diese innere Uhr nicht ganz ohne Grund in unserem Körper sind. Das sind ja auch Warnzeichen oder Erschöpfungssignale. Ist es nicht auch ziemlich bedenklich, die einfach so zu übergehen oder auszuschalten dann?
Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass die innere Uhr da ist für Warnsignale, sondern die innere Uhr ist da, den Körper auf etwas vorzubereiten, was in naher Zukunft geschieht. Gehen wir vom Menschen weg, gehen wir zu den Pflanzen. Pflanzen haben ja auch eine innere Uhr. Die Pflanzen verwenden Licht zur Photosynthese während des Tages und nicht während der Nacht, weil es ja dann dunkel ist. Man sieht bei Pflanzen, dass zum Beispiel eben die Proteine, die benötigt werden für Photosynthese, die werden, bevor es Licht wird, angedreht. Also die Pflanze, der Organismus generell, nimmt die innere Uhr als Hilfe, um bevorstehende Veränderungen vorauszuahnen. Das ist ein ganz wichtiger biologischer Mechanismus und im Jetlag ist es ja dann gewissermaßen so, wenn wir die Uhr verstellen, würden wir dem Körper die Gelegenheit geben, vorauszuahnen, sich vorzubereiten, wie es im Zielort, wenn wir hinfliegen, sein wird. Das ist also nicht unbedingt eine gefährliche Intervention, sondern man macht eigentlich da die Biologie nach. Wo das Risiko sein kann, und das ist bei jeder medikamentösen Behandlung der Fall, dass es Nebeneffekte gibt, die wir nicht planen.
Aber Sie sehen da überhaupt nicht die Gefahr, dass der Mensch so noch leistungsfähiger wird und dann eben nicht mehr die Pause braucht durch den Jetlag und so?
Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht sicher, dass jetzt ein Jetlag unbedingt eine positive Erfahrung ist. Es ist so wie Heuschnupfen, nicht? Man stirbt nicht daran, aber es ist unangenehm. Und wir würden hier einen normalen Mechanismus, die innere Uhr, einfach schneller adaptieren lassen. Wenn man Urlaubsreisen macht und so, kann man sagen, es macht ja nichts, wenn ich ein paar Tage verliere. Das ist ja auch nicht unbedingt jetzt unser Zielpublikum, wenn Sie so wollen, sondern es sind mehr so Leute, die berufsmäßig transkontinental reisen müssen. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel da in Deutschland die Bundeskanzlerin, muss jetzt nach Kanada oder ist nach Kanada gegangen, muss sehr wichtige Entscheidungen treffen, die große Konsequenzen haben, nicht? Zusammen mit Kollegen, die auch aus allen Teilen der Welt dorthin fliegen. Und ich denke schon, dass viel gewonnen wäre, wenn dann diese verantwortlichen Personen in Wirtschaft und Politik nicht so fast wie halb betrunken herumgehen müssen.
Der Mensch hat nicht nur eine innere Uhr, sondern mehrere und diese inneren Uhren der einzelnen Organe, die passen sich unterschiedlich schnell an über den Jetlag und wie der vielleicht bald verhindert werden kann, sprachen wir mit Gregor Eichele vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. Herr Eichele, vielen Dank für das Interview.
Gern geschehen.